Der Wanderer an den Mond. Markus Krahler und Andreas Schett haben dieses Schubert-Lied bearbeitet und mit ihrem Musikensemble Franui eingespielt. Der Wanderer an den Mond ist ursprünglich ein Lied für eine Singstimme und Klavier. Hier ist es ein in der Ferne erklingender, fast surrealer Klang. Da geht was. Wandern heißt es heute in der Matinee. Und bei Christine Thürmer geht kaum was anderes. Sie ist Langstreckenwanderin, mittlerweile 43.000 Kilometer gewandert und damit die meistgewanderte Frau der Welt. Guten Tag, Frau Thürmer.
Hallo.
Sie haben das schon oft erzählt, aber erzählen Sie es unseren Hörern trotzdem nochmal, wie das angefangen hat, wie Sie überhaupt darauf gekommen sind.
Also das war eigentlich alles totaler Zufall. Ich war früher ja mal was ganz anderes. Ich war eine sehr seriöse Geschäftsfrau, habe Unternehmenssanierung betrieben und habe damals in so einem Yuppie-Urlaub, den ich mir gegönnt habe in den USA, in der Sierra Nevada in Kalifornien, habe ich die Langstreckenwanderer getroffen, diese amerikanischen Thru-Hiker heißen die, also Durchwanderer, die da von Mexiko nach Kanada gelaufen sind. Und das hat mich total fasziniert und hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und als ich dann in meinem Job völlig für mich überraschend gekündigt worden bin, habe ich gedacht, naja, jetzt hast du ja eh Zeit, passt irgendwie auch von der Jahreszeit her und dachte, ich laufe dann einfach mal los und gucke, wie weit ich komme. Und habe mir dann gleich ein Großprojekt vorgenommen, nämlich den Pacific Crest Trail, der geht eben von der mexikanischen bis an die kanadische Grenze. Und die ganzen Ausmaße des Elends sind mir erst so klar geworden, als ich an der mexikanischen Grenze ankam, vor mir dieser 4260 Kilometer lange Weg lag. Da dachte ich, okay, Christine, in Sport warst du nie gut, aber in Mathematik, und ich musste einfach ausrechnen, 4260 Kilometer durch 150 Wandertage, die mir da zur Verfügung standen. Das ergibt einen Schnitt von 33 Kilometer jeden Tag.
Ja.
So, und da bin ich einfach mal losgelaufen und habe quasi dann einfach 5 Monate später erst wieder aufgehört.
Sie waren vorher in der Logistik unterwegs, das heißt, Sie haben die Reise sehr gut vorbereitet.
Ja, das ist auch ganz verblüffend, weil mich immer alle fragen, ja, wie hast du dich da vorbereitet? Und diese Vorbereitung fand also überhaupt nicht im Fitnessstudio statt. Also das habe ich auch noch nie von innen gesehen. Ich habe überhaupt keine Probewanderung oder sowas gemacht. Also meine Vorbereitung hat ausschließlich am Computer stattgefunden. Weil mir schon relativ früh klar war, der Schlüssel zum Erfolg einer Langstreckenwanderung, der liegt im Rucksackgewicht. Also das muss so niedrig wie möglich sein. Die Zielmarke liegt da bei einer 3-Jahres-Zeitenwanderung bei 5 Kilo für die komplette Ausrüstung.
Was nehmen Sie da mit?
In den 5 Kilo ist wirklich alles drin, was ich am Rücken trage, ausgenommen Wasser und Proviant. Also das heißt, das beinhaltet den Rucksack selber, Zelt, Isomatte, Schlafsack, Kochgeschirr, Ersatzkleidung, wirklich alles, was ich am Rücken habe, wie schon gesagt, außer Wasser und Proviant.
Und auf dem Trail, wo bekommen Sie dann neuen Proviant, wenn Sie da in unwegsamem Gelände unterwegs sind?
Naja, man läuft ja nun nicht jeden Tag. Das geht also auch rein körperlich und auch psychologisch wäre das schwierig. Und da ist es wie es schon im Alten Testament heißt, 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tage sollst du ruhen. Das ist auch eine gute Regel fürs Wandern. Also man versucht einmal die Woche einen Ruhetag zu machen. Das sind manchmal nach 6 Tagen oder manchmal auch nach 10 Tagen erst, aber so Schnitt einmal pro Woche. Versucht man in die Zivilisation zu kommen, also in eine Stadt, und da gibt's dann eben Supermarkt, Hotel, wo man sich mal duschen und waschen kann und eben auch Restaurants, wo man ordentlich was essen kann.
Eines Ihrer Bücher, ich glaube, das war das erste, heißt Laufen, Essen, Schlafen und erzählt von diesen 3 jeweils, ich sag mal, roundabout 4000 langen Trails, die Sie gegangen sind. Da gibt es aber neben Laufen, Essen, Schlafen auch Lieben, Lachen, Leiden, Begegnungen. Was ist Ihnen da das Wichtigste?
Also ehrlich gesagt trifft es dieses Laufen, Essen, Schlafen tatsächlich am besten, weil wenn Sie Langstrecke gehen wollen, dann müssen Sie wirklich alles andere diesem Ziel unterordnen, sonst kommen Sie da einfach nicht durch. Das heißt, Lieben fällt da also erstmal flach. In dem Buch beschreibe ich ja, die 2. Strecke bin ich ja auch mit jemand zusammengegangen, war eine ganz unglückliche Liebesgeschichte, da gibt's also kein Happy End. Eben auch aus dem Grunde, weil man wirklich alles diesem Ziel unterordnet, sonst kommt man einfach nicht an. Und deswegen ist Langstreckenwandern auch eine sehr egozentrische Angelegenheit. Ist ja auch logisch, wenn Sie diese langen Strecken gehen wollen, dann müssen Sie gnadenlos Ihr eigenes Tempo und Ihren eigenen Stil gehen. Sie können sich einem anders gearteten Partner eben vielleicht mal 1-2 Wochen anpassen, aber nicht über die Monate hinweg. Das führt entweder zu, sind Sie furchtbar genervt, wenn der andere langsamer geht und Sie mal warten müssen, oder Sie werden total überlastet, wenn der schneller geht.
Es gibt dann aber trotzdem auch so Laufgemeinschaften, die sich da immer wieder treffen, und Sie beschreiben dann in dem Buch, dass man sich auch Trail-Namen gibt. Sie haben dann den Namen German Tourist bekommen. Behält man den dann eigentlich auf allen Trails?
Ja, der ist mir 2004 quasi verliehen worden. Diese Trailnamen sind wie so Namen in religiösen Orden. Da bekommt man ja auch einen neuen Namen verliehen, um eben den Übergang in ein neues Leben zu signalisieren. Und so ist es bei den Trails auch. Also wenn ich auf dem Trail bin, dann bin ich German Tourist oder kurz GT. Wenn ich hier in Deutschland bin, dann bin ich Christine Thürmer, die seriöse Autorin dann wieder.
Das hört sich jetzt erstmal alles, die klingen auch so unheimlich munter und das ist ja alles ganz toll und ganz lustig, aber ich kann mir vorstellen, auf solchen langen und langen Strecken gibt's auch Krisen. Wie sehen die aus?
Naja, also es sind nicht die Krisen, die man denkt. Also ich habe weder Blasen an den Füßen, noch gar blutige Füße, noch habe ich großartige Schmerzen. Also man hat ein bisschen Muskelkater, klar, aber irgendwie diese großen Krisen, die hat man einfach nicht. Wenn jemand Blasen an den Füßen hat, hat er einfach die falschen Schuhe an. Das heißt, körperlich, sage ich auch mal, kann das eigentlich jeder. Das große Problem liegt eher in der Psyche.
Genau.
Also das Schwierige ist halt wirklich, dass es halt nicht immer, wie es in den Werbeprospekten oder in den Hochglanzmagazinen immer ist, nicht immer schönes Wetter ist, sondern es regnet auch mal irgendwie zwei Wochen am Stück oder das immer dieses furchtbare Essen, was man da hat, diese Tütensuppen und sowas, geht halt furchtbar auf die Nerven. Und das Hauptproblem ist eigentlich, also das psychologisch Schwierigste für mich ist immer, dass ich sage, ja, ich lebe ja quasi im Dreck. Das heißt, ich laufe im Dreck, ich sitze da, ich esse da, ich koche da, ich schlafe da und irgendwann sind sie einfach mit so einer richtigen Schmutzschicht überzogen. Das vermischt sich dann so mit Schweiß und Sonnencreme. Und irgendwann können sie den Dreck dann richtig abrubbeln. Und das ist echt auf Dauer schwer auszuhalten.
Warum machen Sie das dann?
Naja, weil ich da unheimlich viel rausbekomme. Also auch total lustig, weil mich die Leute immer gefragt haben, Mensch, vermisst du denn da nicht was? Und diese ganzen Entbehrungen. Ich dachte mal, welche Entbehrungen meinen die
eigentlich? Naja, zum Beispiel duschen, irgendwie es schön haben.
Naja, aber das Tolle ist ja, dass ich dann diese Sachen, die für die normalen Menschen ganz normal sind, wie eben eine Dusche oder ein Bett, das ist für mich totaler Luxus. Also Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr man sich freut, wenn man nach einer Woche Wandern in der Wüste plötzlich sich unter eine Dusche stellen kann. Das ist einfach ein total großartiges Gefühl. Man würde da wahnsinnig dankbar für so Kleinigkeiten. Und deswegen sage ich immer, als ich losgezogen bin, habe ich das große Glück zwar nicht gesucht, aber trotzdem gefunden. Weil man wird so ein glücklicher Mensch, weil einen die kleinsten Kleinigkeiten einfach total froh machen können.
Sie sagen ja auch immer, Sie sind nicht unterwegs, um sich zu finden, sondern Sie hatten sich vorher schon, weil die Selbstfindung, die funktioniert nicht. Man muss schon gut mit sich klarkommen.
Genau, also wer losläuft, um sich zu finden, der hat eigentlich schon verloren. Also ist eigentlich auch logisch, Sie haben von außen so viel neue Faktoren, also wie schon gesagt, Sie müssen diese körperliche Belastung, dieses psychologische Thema, also alles ist plötzlich total neu. Oft sind Sie auch dann alleine unterwegs und wenn Sie da nicht mit sich selbst im Gleichgewicht sind, dann brechen Sie einfach sehr schnell ab, weil das einfach von außen zu viele Einflüsse sind.
Und wie ist es dann, wieder nach Hause zu kommen, beziehungsweise nach Hause ist gut, Sie haben ja eigentlich kaum noch eine Wohnung, sondern lagern zwischendurch immer ein.
Naja, also für mich ist es nicht mehr schlimm, weil ich bin ja quasi dauerhaft unterwegs. Also bei mir sieht mein, also zum Beispiel jetzt in 2018 bin ich gerade mal 4 Monate in Deutschland, den Rest der Zeit bin ich unterwegs. Das heißt, ich weiß schon, wenn ich zurückkomme, also ich bin jetzt gerade erst Anfang September zurückgekommen nach Deutschland und fliege am 1. Dezember schon wieder los.
Wo sind Sie gewesen und wo fliegen Sie hin?
Also ich habe gerade ein ganz großes europäisches Projekt beendet. Ich bin am 1. September am Nordkap angelangt und das war das Ende eines wirklich sehr, sehr großen europäischen Projekts. Ich habe gedacht, okay, jetzt war ich lange in den USA unterwegs, jetzt machst du mal was in Europa. Und weil ich ja schon dreimal von Mexiko nach Kanada gelaufen bin, dachte ich, think big, du musst auch mal mit großem Maßstab an Europa rangehen. Und habe mir also vorgenommen, Europa sowohl von Ost nach West als auch von Nord nach Süd zu durchlaufen. Das hat meines Wissens noch nie jemand gemacht. Und da bin ich jetzt eben am 1. September fertig geworden. Das waren insgesamt knapp 16.000 Kilometer. Und das habe ich in 4 Sommern gelaufen. Das war mein letztes Projekt. Und das neue Projekt will ich noch nicht so ganz verraten, das bringt immer Unglück. Als ich das einmal verraten habe, landete ich dann stattdessen am Beginn meiner Wanderung in der Notaufnahme vom Krankenhaus. Deswegen sage ich das immer vorher nicht so gerne, wo ich hinfahre.
Das möchten wir nicht. Und worauf freuen Sie sich jetzt am meisten?
Also immer wenn ich in Deutschland bin, das ist ja für mich Urlaub. Ne? Also das heißt, wenn jetzt jemand mit mir wandern gehen will, sage ich, um Gottes Willen, ich will jetzt bloß nicht laufen, ich habe jetzt Urlaub. Und da ist natürlich das Tollste für mich, also wirklich schlafen in dem Bett, Dusche, klar, und vor allen Dingen das Kochen. Also ich esse jeden Morgen, glaube ich, ein Kilo Obst zum Frühstück. Ich liebe das total, frische Sachen zu essen, Obst und Gemüse. Und das ist halt der totale Kontrast. Unterwegs esse ich halt, also meine Diät unterwegs ist ganz furchtbar. Ne? Ich esse zum Frühstück ein 1/2 Pfund Müsli, angerührt mit kaltem Wasser, über den Tag verteilt, 400 Gramm Schokolade, Gummibärchen und Nüsse und 2 Tütensuppen. Also das ist auf Dauer und das wirklich monatelang. Das ist einfach furchtbar. Da freuen Sie sich über tolles Essen.
Sagen Sie, was sagt eigentlich Ihr Hausarzt zu Ihrem Lebenswandel?
Der findet das ganz toll. Also das mit der Ernährung habe ich ganz oft schon mit ihm besprochen, weil ich tatsächlich Angst hatte wegen Mangelernährung und so. Der sagte, ach, wissen Sie was, so ein gut genährter Westeuropäer wie Sie, ich glaube, der spürte da auf mein 5 Kilo Übergewicht an, dem schadet das gar nichts. Und Sie kommen ja auch einmal die Woche in die Zivilisation, da können Sie auch was Vernünftiges essen. Also das geht schon. Das heißt, ich habe da auch keine ausgeklügelten Ernährungspläne. Ich sage immer, ich gehe einfach in den Supermarkt und mein Körper schlägt dann wie so eine Kompassnadel an dem Regal aus, wo das gerade drin ist, was ich gerade an Mangelerscheinung habe. Also, dass ich irgendwas Salziges brauche oder irgendwie Protein oder irgendwie Obst. Also bei mir schlägt der Körper in der Regel beim Kühlregal, bei den Milchprodukten aus oder am Obstregal.
Jetzt haben Sie den Kompass angesprochen, den haben Sie unterwegs wahrscheinlich nicht dabei, weil Sie ja so minimal bestückt sind, sondern das ist Ihr Handy.
Oder? Genau, also ich navigiere unterwegs tatsächlich mittlerweile fast ausschließlich digital. Hat mehrere Gründe, also Papierkarten für diese langen Strecken. Ich sagte ja schon, ich mache nichts unter 1000 Kilometer. Und da wären Landkarten, also Papierkarten, einfach viel zu schwer. Das heißt, ich brauche trotzdem zwei unabhängige Navigationssysteme. Das ist einmal ein GPS und einmal ein Smartphone. Und das, also wenn das, wirklich ist ja alles schon kaputt gegangen, also GPS und Smartphones und dann kann an die Energie ausgehen, also Akku kaputt sein oder sonst wie. Deswegen immer zwei Geräte, aber in der Regel laufe ich einfach so einem Track auf dem GPS hinterher. Ich bin gar nicht der Crack in Navigation. Also ich habe jetzt natürlich schon ein bisschen Übung, aber jetzt so der Trapper, der da irgendwie mit Kompass und Karte und nach dem Sonnenstand navigiert, also das ist einfach so gar nicht meins.
Und wo laden Sie das auf?
Ich habe in der Regel eine Powerbank dabei und ich komme ja auch einmal die Woche in die Zivilisation. Das reicht auch aus. Und außerdem, man kriegt immer so Tricks, wo man unterwegs gut Strom herkriegt. Das ist das Tolle beim Wandern in Europa. Da versuche ich zum Beispiel immer Pause an der Kirche zu machen. Und zwar aus ganz pragmatischen Gründen. In der Kirche gibt's nämlich immer Steckdosen. Man muss immer nur wissen, wo. Also entweder neben der Tür für die Kirchenreinigung per Staubsauger oder an der Orgel. Die ist nämlich immer elektrisch betrieben. Und neben der Kirche ist natürlich auch immer ein Friedhof. Und was kriegen Sie am Friedhof? Wasser. Deswegen sind also Kirchen und Friedhöfe für mich also mein Wunsch. Das versuche ich immer irgendwie Mittagspause zu machen.
Christine Thürmer, Dankeschön. Sie sagten schon, kleine Herbstferienwanderung ist nichts für Sie, nichts unter 1000 Kilometer. Können Sie trotzdem irgendwie eine Tour in Baden-Württemberg besonders empfehlen?
Aber natürlich, tatsächlich ist meine liebste Wanderung in Deutschland überhaupt, die ist tatsächlich in Baden-Württemberg. Das ist nämlich der Alpsteig oder genauer gesagt der HW1, der Schwäbische Alb-Nordrandweg. Den bin ich auch tatsächlich schon zweimal gegangen. Der ist großartig. Die Ausblicke sind einfach grandios und das ist wirklich mein liebster deutscher langer Wanderweg.
Das freut uns vom SWR natürlich ganz besonders. Herzlichen Dank, Christine Thürmer.
Gerne.